Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die SPD-Basis schickt ihre Parteispitze mit einem Denkzettel in die Schlussphase der Koalitionsverhandlungen. Nach dem Dämpfer für SPD-Chef Gabriel erhielten auf dem Parteitag in Leipzig heute fast alle seine Stellvertreter ebenfalls schlechtere Ergebnisse. Eine Schlappe erlitt auch Generalsekretärin Nahles. In der SPD wurden die Resultate als Warnung gewertet, dass eine Zustimmung zum Koalitionsvertrag mit der Union kein Selbstläufer sei.
Einer kriegt immer die Quittung, wenn eine Bundestagswahl in die Hose geht. Und meistens ist es die Generalsekretärin. Während der Parteitag gestern noch mit 83% den Parteichef wiedergewählt hat, bestätigen heute gerade mal 2/3 der Delegierten Andrea Nahles im Amt. Dennoch:
Ich möchte, dass wir in diesem Land wieder die Kanzlerin den Kanzler stellen, dass wir in der Lage sind, mehrheitsfähig zu werden. Und dafür müssen inhaltliche Erneuerung, organisatorische Schlagkraft zusammenkommen. Dafür will ich weiter mit allem Einsatz kämpfen.
Newcomer Thorsten Schäfer-Gümbel aus Hessen schafft bei der Wahl der stellvertretenden Parteichefs fast 90%. Mit 67% wird dagegen der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz abgestraft, ein entschiedener Befürworter der Großen Koalition. Der Mitgliederentscheid im Dezember wird für die SPD-Führung zur Nagelprobe. Eindringliche Worte des Fraktionsvorsitzenden:
Wir wollten nie nur am Rande stehen und zuschauen. Wir wollten nie den Konservativen einfach das Staatsgeschäft überlassen. Sondern was wir wollten, auch in 150 Jahren Sozialdemokratie, das heißt immer einmischen, anpacken, verändern. Wenn notwendig und nicht anders möglich, auch in kleinen Schritten.
Doch am Nachmittag dann der Paukenschlag. Bei der elektronischen Abstimmung über die Beisitzer fallen so gut wie alle prominenten Parteigenossen durch. Auch etliche, die gerade den Koalitionsvertrag verhandeln. Der Vorsitzende muss eingreifen.
Meine herzliche Bitte ist, tut uns allen und euch den Gefallen, dass die Landesvorsitzenden Mitglieder des neuen Parteivorstandes sind. Das geht nicht anders.
Der Appell wird erhört, die meisten schaffen es im zweiten Wahlgang. Doch der Warnschuss hat gesessen. Einfach will es die SPD ihrem Führungspersonal nicht machen.
Zum Bundesparteitag der SPD jetzt direkt aus Leipzig, Ulrich Deppendorf.
Das, was ich gestern andeutete, wurde heute ganz deutlich. Die SPD ist eine äußerst verunsicherte Partei, wenn es um die Beteiligung an der Großen Koalition geht. Der gesamten Parteiführung ist es hier in Leipzig nicht gelungen, die Delegierten richtig zu überzeugen und mitzunehmen. Es lag auch daran, dass eine offene und harte Diskussion über den Weg hin zu Schwarz-Rot nicht stattfand. So gab es denn reichlich Denkzettel fürs Spitzenpersonal und das deutliche Zeichen der Delegierten, dass der Ausgang des Mitgliederentscheides nach diesem Parteitag unsicherer denn je ist. Mit zu dieser schwierigen Situation beigetragen hat sicher auch, dass die Verhandlungsführer dem Parteitag nicht ein einziges positives Ergebnis der Durchsetzung einer SPD-Kernforderung in den Koalitionsverhandlungen präsentieren konnten. Nach diesem Parteitag werden die Verhandlungen über die Große Koalition nun an Schärfe zulegen. Sigmar Gabriel und seine Unterhändler stehen weiter unter großem Druck. Und damit zurück zu Linda Zervakis.
Rund eine Woche nach dem Taifun auf den Philippinen kommen jetzt auch in entlegenen Katastrophengebieten dringend benötigte Hilfsgüter an. Hubschrauber des US-Flugzeugträgers George Washington fliegen Nahrungsmittel, Wasser und Medizin in schwer zugängliche Regionen. Die Zahl der Todesopfer stieg inzwischen auf mehr als 3.600. Die Vereinten Nationen sprechen von insgesamt 12 Millionen Menschen, die von den Folgen des Taifuns betroffen sind.
Im Hafen von Cebu ein Landungsschiff der philippinischen Marine. An Bord etwa 2.000 Menschen aus dem verwüsteten Tagloban. Manche erleichtert, viele von Emotionen überwältigt, diese Menschen haben Schreckliches erlebt. Mein Haus wurde zerstört, mein Mann ist verschwunden und ich weiß nicht, wo ich jetzt hin soll. Einen ganzen Tag lang waren die Flüchtlinge mit dem Schiff unterwegs, dicht gedrängt bis in die unerträglich heißen Laderäume. Auch unter freiem Himmel, geschützt nur von Pappkartons und Regenschirmen. Viele, die jetzt erleichtert von Bord gehen, haben nur noch, was sie am Körper tragen. Mit dem geliehenen Telefon, jetzt erstmals ein Lebenszeichen. Daisy ruft der Mann ins Handy. Ich bin hier in Cebu. Ich lebe. Die Vereinten Nationen schätzen, etwa 500.000 Menschen im Katastrophengebiet brauchen noch dringend Hilfe. Ein Dach über dem Kopf, Essen, Wasser, Medikamente. Auf dem Flughafen von Cebu landen jetzt im Halbstundentakt Frachtflugzeuge aus den USA, Deutschland oder Japan. Vor der Küste liegt ein amerikanischer Flugzeugträger. Auch von dort aus pendeln die Transporter ins Katastrophengebiet. Ich glaube, wir können sagen, die Verteilung läuft jetzt gut, auch da, wo die Verteilung bisher nicht so gut gelaufen ist. Eine Woche nach Taifun Haiyan ist auf den Philippinen so etwas wie ein Lichtblick zu erkennen.
Die Hilfe für die Menschen im Katastrophengebiet hat endlich Schwung bekommen. Aber noch immer sind viel zu viele Opfer des Wirbelsturms auf sich allein gestellt, vor allem in den abgelegenen Dörfern. Die Überlebenden hier warten noch immer auf ausreichend Hilfe von außen.
Hilfsorganisationen bitten um Spenden für die Opfer des Taifuns. Bei der Bank für Sozialwirtschaft, Bankleitzahl 370 205 00, Konto 92 92, Stichwort ARD Taifun. Weitere Spendenkonten finden Sie auf tagesschau.de.
In Libyen haben bewaffnete Milizionäre gezielt auf friedliche Demonstranten geschossen. Dabei wurden mindestens 13 Menschen getötet und etwa 100 verletzt. Die Protestierer hatten in Tripolis nach dem Freitagsgebet für einen Abzug von Kampfbrigaden aus der Hauptstadt demonstriert. Nach dem Sturz von Machthaber Gaddafi hatten sich viele Milizen geweigert, ihre Waffen abzugeben. Es kommt immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Gruppen.
Japan kippt sein offizielles Ziel zur Verringerung klimaschädlicher Treibhausgase. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima müsse das Land jetzt verstärkt auf Öl, Kohle und Gas setzen, sagte ein Regierungssprecher. Deshalb könne der CO2-Ausstoß nicht wie geplant um 25% gesenkt werden, sondern werde vermutlich eher leicht zunehmen.
Die Reaktion auf Japans Ankündigung ließ bei der UN-Klimakonferenz in Warschau nicht lange auf sich warten. Als Fossil des Tages wurde heute die japanische Delegation von Umweltschützern ausgezeichnet. Japans Chefunterhändler Hiroshi Minami versuchte es daher mit Diplomatie. Ich werde diese Kritik dem japanischen Volk und der japanischen Regierung übergeben. Wir fühlen uns nach wie vor dem Klimaschutz verpflichtet. Die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Japan wird sein selbstgestecktes Klimaziel bis 2020 nicht erreichen. Anstatt den CO2-Ausstoß bis dahin um 25% zu reduzieren, wird das Land nun sogar noch mehr Treibhausgase in die Luft blasen als 1990. Offiziell begründet Japans Regierung den Kurswechsel mit den Folgen des Reaktorunfalls von Fukushima. Derzeit sind alle Kernkraftwerke Japans abgeschaltet. Sie werden gewartet oder erfüllen die verschärften Sicherheitsauflagen nicht. Ob und wann sie wieder ans Netz gehen können, ist offen. Deshalb soll nun wieder mehr Strom aus Kohle, Öl und Gas produziert werden.
Dass Japan sich jetzt von den Klimaschutzzielen, seinen eigenen Klimaschutzzielen verabschiedet, ist ein verheerendes Signal in den Verhandlungen in Warschau.
Viele Teilnehmer fürchten, dass vor allem China die Entscheidung Japans als Vorwand nutzen könnte, um selbst weniger beim Klimaschutz zu tun. Das hätte Folgen, denn China produziert seit Jahren weltweit die meisten Treibhausgase.
Die Kommunistische Partei Chinas hat überraschende Reformvorstöße verkündet. So soll die umstrittene Ein-Kind-Politik weiter abgeschwächt werden. Außerdem will das Zentralkomitee die Arbeitslager zur Umerziehung von Straftätern und Regimekritikern abschaffen. Ein Zeitplan dafür wurde jedoch nicht genannt.
Die große Reform schlicht verkündet. Der Moderator im Staatsfernsehen präsentiert minutenlang Tafeln mit den wichtigsten Punkten. Die Abschaffung der Arbeitslager, das heißt weniger Willkür. Seit 1957 konnte die Polizei Bürger zur sozialistischen Umerziehung wegsperren, für maximal 4 Jahre ohne Gerichtsverfahren. Es sind Kleinkriminelle und Prostituierte, aber auch politisch Unbequeme und Dissidenten, die in den Lagern mit ihrer Zwangsarbeit Geld für den Staat verdienen. Damit soll jetzt Schluss sein. Wann genau ist noch unbekannt. Vorsichtiger Optimismus. Wenn in Zukunft die Polizei jemanden festnimmt, wird sie nicht mehr in der Lage sein, die Person einfach wegen irgendeines Deliktes festzusetzen. Jetzt werden sich die Menschen verteidigen können. Sie können sich Anwälte nehmen und Berufung einlegen. Außerdem will die Regierung die Ein-Kind-Politik weniger streng handhaben. Zukünftig dürfen auch die Paare 2 Kinder bekommen, in denen nur ein Partner Einzelkind ist. Bisher mussten beide Elternteile Einzelkinder sein. Für Bauern waren die Bestimmungen ohnehin schon liberaler. Die meisten Familien auf dem Land haben 2 oder sogar 3 Kinder.
die Abschaffung der Arbeitslager, eine weitere Lockerung der Ein-Kind-Politik. Man kann die Reformen durchaus politisch nennen, auch wenn noch zu wenig Details bekannt sind. Möglicherweise ein Zeichen, dass die neue Führung um Xi Jinping Veränderungen will, wenn auch nur im Schneckentempo.
In der Affäre um US-Geheimdienste sind neue Vorwürfe laut geworden. Bundesministerien sollen Millionenaufträge an die deutsche Tochter einer Partnerfirma der Dienste NSA und CIA vergeben haben. Das berichten der NDR und die Süddeutsche Zeitung. Die Regierung habe 2009 einen Rahmenvertrag mit dem IT-Dienstleister geschlossen für Beratungsleistungen in sicherheitsrelevanten Bereichen. So habe die Firma das Innenministerium bei der Erstellung des Personalausweisregisters und des Waffenregisters unterstützt.
Von hier ließen sich die Bundesministerien offenbar gerne beraten. Der deutsche Sitz der Computer Science Corporation, kurz CSC, in Wiesbaden. Millionenaufträge aus Berlin gingen ein, etwa um den Quellcode der Spionagesoftware Staatstrojaner zu prüfen. Der Mutterkonzern der CSC in den USA aber gilt als enger Partner der NSA. Gingen sensible Daten also direkt zum US-Abhördienst?
So wie sich das darstellt, ist also diese deutsche Division von CSC zwar unabhängig, aber sie gehört eben doch zum Mutterkonzern. Und insoweit halte ich es schon für möglich, dass das passiert ist. Daten werden natürlich konzernintern gespeichert. Und es muss nicht mal mit Wissen derjenigen, die konkret für die deutsche Regierung gearbeitet haben, passiert sein.
Nach den Recherchen war CSC sogar für den Geheimdienst CIA tätig und half beim Kidnapping von Terrorverdächtigen, etwa im Fall des deutschen Khaled al-Masri. Über eine Tochterfirma habe CSC seinen Transport von einem Foltergefängnis in Afghanistan nach Europa organisiert und verschleiert. Für die NSA soll CSC in den USA eine Spionagesoftware für Handys und E-Mails entwickelt haben. Trotzdem bekamen sie in Deutschland Aufträge, auch aus dem Bundesinnenministerium, so die Recherche. Hier will man von den Verbindungen zur NSA nichts gewusst haben und ließ sich beim Personalausweis und beim Waffenregister beraten.
Es darf jetzt und in Zukunft keine Zusammenarbeit mehr geben mit Firmen, die tatsächlich eng mit der NSA oder anderen US-amerikanischen Sicherheitsbehörden verwoben sind. Und dazu müssen wir aber selbst besser werden.
CSC will sich zu den Recherchen nicht äußern. Laut Innenministerium werden alle externen Firmen einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen. Womöglich muss sie im Fall der CSC nun wiederholt werden.
Die Deutsche Post dreht an der Preisschraube. Das Porto für einen Standardbrief soll vom nächsten Jahr an von 58 auf 60 Cent steigen. Auch bei Paketen und Einschreiben sind Preiserhöhungen geplant. Die Bundesnetzagentur muss dem noch zustimmen. Die Post hatte das Briefporto erst Anfang dieses Jahres angehoben, das erste Mal seit 15 Jahren. Nach der Baumarktkette Praktika steht nun offenbar auch die Tochter Max Bar vor dem Aus. Die Übernahmeverhandlungen mit dem Konsortium um die Dortmunder Hellwig-Gruppe sind gescheitert. Das teilte der Insolvenzverwalter heute mit. Grund seien Unstimmigkeiten über künftige Mietverhältnisse. Betroffen sind 73 Märkte mit etwa 3.600 Arbeitsplätzen. Die Gewerkschaft Verdi sprach von einem Tiefschlag für die Beschäftigten. Dopingsünder sollen künftig härter bestraft werden. Darauf haben sich die Teilnehmer der Welt-Anti-Doping-Konferenz in Johannesburg verständigt. Vom 1. Januar 2015 an werden des Dopings überführte Athleten 4 Jahre von Wettbewerben ausgeschlossen. Derzeit liegt die Sperre bei 2 Jahren. Weitere Änderungen im neuen Anti-Doping-Code. Die Verjährungsfrist wird von 8 auf 10 Jahre erhöht und die Anti-Doping-Agentur erfährt eine deutliche Stärkung gegenüber Ländern und Sportverbänden.
Bilder der Fotografin Barbara Klemm sind von heute an in Berlin zu sehen. Darunter der Bruderkuss von Brezhnev und Honecker. Klemm hielt mit ihrer Kamera 5 Jahrzehnte Zeitgeschichte fest. Die Bilder entstanden im Auftrag von Tageszeitungen. Die Fotografin arbeitete dabei ausschließlich in Schwarz-Weiß. Ihre ganz persönliche Ästhetik machte aus den Fotos Kunst. Bis März werden 300 Fotografien im Martin-Gropius-Bau ausgestellt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 16. November.
Eine langgestreckte Hochdruckbrücke beschert uns am Wochenende ruhiges Novemberwetter. Entsprechend der Jahreszeit bedeutet Hochdruckeinfluss aber eben, dass es zum Teil den ganzen Tag über neblig trüb bleiben kann. Und diese Nebel- oder Hochnebelfelder begleiten uns auch durch die Nacht. Stellenweise nieselt es etwas Richtung Westen und Nordwesten funkeln auch mal die Sterne. Am Tag in vielen Regionen trübe, im Süden sowie in Küstennähe fallen ein paar Tropfen. Die besten Chancen auf Sonnenschein bestehen in einem Streifen vom Niederrhein bis nach Sachsen-Anhalt. Der Wind weht schwach, im Bergland sowie in Küstennähe mäßig, mit frischen, an der See mit starken Böen. Wo es aufklärt heute Nacht, leichter Frost, an der Nordsee dagegen bis plus 7 Grad. Dort morgen bis 11, sonst 8 bis 4 Grad, im Dauernebel noch etwas kühler. Am Sonntag ändert sich an diesem Wetter kaum etwas. Am Montag machen sich im Norden schon wieder Tiefausläufer bemerkbar, die ihre Regenwolken am Dienstag weiter ins Landesinnere lenken. Im Bergland ist auch Schnee dabei.
Wir sind wieder da um 21.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Denkzettel für die SPD-Spitze. Thomas Roth im Gespräch mit Parteivize Hannelore Kraft. Und Taifun Haiyan, der schwierige Alltag auf der Insel Cebu. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.